Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Willkommen zum Springer Medizin Expertenpodcast. Heute geht es um Multiple Sklerose. Genauer gesagt um die schubförmig remittierende Verlaufsform, an der über 80% der Patientinnen und Patienten erkranken. Dafür begrüße ich unseren Gast, Frau Professor Barbara Korneck, Fachärztin für Neurologie an der Universitätsklinik für Neurologie in Wien und Präsidentin der Wiener Multiple Sklerose Gesellschaft. Herzlich willkommen.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Frau Professor Korneck, in den letzten Jahren wurden viele neue Arzneistoffe für MS-Patientinnen zugelassen. Inwiefern hat sich dadurch die Therapiestrategie verändert? Stichwort Eskalation versus Hit Hard and Early.
Die ersten Medikamente, die für die MS-Behandlung zugelassen wurden, waren die Beta-Interferone. Das war in Europa im Jahr 1995. Mittlerweile haben wir 24 verschiedene MS-Therapeutika zur Auswahl. Und durch die neuen Medikamente mit unterschiedlichen Wirkmechanismen, unterschiedlicher Wirkstärke und unterschiedlichem Nebenwirkungsprofil haben sich auch die Therapiestrategien verändert. Das ursprüngliche, lang bekannte Therapie Therapiestrategie war das sogenannte Eskalationskonzept. Das bedeutet, man beginnt mit einer Therapie mit mäßiger Wirksamkeit und erst wenn diese Therapie nicht ausreichend zu einer Beruhigung der Erkrankung führt, wechselt man auf ein Medikament mit höherer Wirksamkeit, aber auch potenziell mehr Nebenwirkungen. Das heißt, dieses Eskalationskonzept beinhaltet in erster Linie den Sicherheitsgedanken im Hinblick auf das Nebenwirkungsprofil. Das Problem dieses Konzepts ist, dass der Großteil der Patientinnen und Patienten mit einer Basistherapie nicht ausreichend behandelt ist. Und es gibt mittlerweile viele Daten aus Registerstudien und Beobachtungsstudien, die zeigen, dass der frühe Einsatz hochwirksamer Medikamente im Sinne einer Hit Hard and Early Strategie langfristig zu einer Verringerung der Behinderungsprogression führt. Im Jahr 2022 hat sich ein neuer Begriff entwickelt, den Professor Giovannoni beim ECTRIMS vorgestellt hat, nämlich das sogenannte Flipping the Pyramid Konzept. Das bedeutet, dass initial bei Neudiagnose eine höchst wirksame Substanz gegeben wird, um auch langfristig den Erkrankungsverlauf letztlich, soweit es geht, zum Stillstand zu bringen.
Es hat sich gezeigt, dass der frühzeitige Einsatz hochwirksamer Medikamente nach dem Flipping the Pyramid-Konzept Entzündungsreaktionen verringern und auch funktionelle Einschränkungen stabilisieren kann. Haben sich dadurch auch die Therapieziele verändert?
Ja, letztlich, je mehr wir von der MS verstehen und je mehr Medikamente zur Verfügung wir haben, umso eher können wir unsere Therapieziele modifizieren. Das ganz frühzeitige Therapieziel war letztlich, die Anzahl der Schübe zu verringern, nicht einmal die Schubaktivität völlig zu bremsen. Mittlerweile erwarten wir, mit einer Therapie die Schübe hintanzuhalten. Also es sollen keine Schübe auftreten, es sollen auch keine neuen MRT-Läsionen auftreten. Und in neueren Zeiten ist auch ein Konzept, dass auch der, nicht nur der entzündliche, sondern auch der degenerative Anteil der multiplen Sklerose, der sich im Auftreten von Hirnvolumensverlust äußert, auch hintangehalten wird.
Es wurden kürzlich auch neue Diagnosekriterien vorgestellt. Inwiefern haben diese einen Einfluss auf die Behandlungsindikation?
Ja, ganz kürzlich am ECTRIMS 2024 in Kopenhagen wurden die neuen McDonald-Kriterien 2024 vorgestellt. Publiziert sind sie noch nicht. Es haben sich hier einige Veränderungen ergeben, die in erster Linie darauf hinzielen, die Diagnosekriterien noch sensitiver zu machen. Das heißt, ich erfasse mehr Patientinnen in der Frühphase der multiplen Sklerose ohne Verlust der Spezifität. Beispielsweise wurde der Nervus opticus inkludiert als fünfte Region für die Dissemination im Raum. Und in einzelnen Fällen kann auch das, was früher als radiologisch isoliertes Syndrom bezeichnet wurde, schon eine multiple Sklerose sein. Das kann, und das wird sich zeigen in den nächsten Jahren, auch schon eine Behandlungsindikation bei mehr und im früheren Stadien der multiplen Sklerose implizieren.
Jetzt haben wir über neue Therapiestrategien und auch Behandlungsziele gesprochen. Könnten Sie die therapeutischen Möglichkeiten, die es im Bereich der schubförmigen multiplen Sklerose zurzeit gibt, kurz zusammenfassen?
Ja, die DGN-Leitlinien in ihrer Living Guideline haben das sehr schön gemacht, indem sie drei Wirksamkeitsklassen dargestellt haben, die sich voneinander unterscheiden im Ausmaß der Schubratenreduktion gegenüber Placebo oder einem aktiven Komparator. Da ist zunächst einmal die Wirksamkeitsklasse 1. Dazu gehören die Beta-Interferone, Copaxone, Dimethylfumarat und Teriflunomid. Die Wirksamkeitsgruppe 2, dazu gehören alle Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptormodulatoren und Cladribin. Und die höchste Wirksamkeitsklasse, dazu gehören die Biologika, Natalizumab, Anti-CD20-Antikörper und Alemtuzumab.
In dem von Ihnen erwähnten Stufenschema ist da auch eine Differenzierung innerhalb der Klassen möglich, zum Beispiel innerhalb der Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptormodulatoren oder der Anti-CD20-Therapeutika?
Wir haben vier SNSB1-Rezeptormodulatoren, die zugelassen sind, wobei Ponesimod und Ozanimod bereits zur Ersttherapie zur MS zugelassen sind, Filgolimod erst als Zweittherapie und Siponimod primär für die sekundär progrediente multiple Sklerose zugelassen ist. Die Medikamente unterscheiden sich beispielsweise in ihrer Halbwertszeit, sodass auch die Zeit bis zum Rückkehr der Lymphozyten und auch die Zeit, bis zu der die Planung einer Schwangerschaft empfohlen ist, sich deutlich unterscheiden. Innerhalb der Anti-CD20-Antikörper gibt es beispielsweise die Unterschiede, dass Ocrelizumab und Ublituximab alle 6 Monate IV verabreicht werden und Ofatumumab alle 4 Wochen subkutan. Letztlich muss man aber bei all diesen Unterschieden zwischen den einzelnen Substanzen einer Substanzklasse sagen, dass es keine Head-to-Head-Studien gibt und die Unterschiede letztlich, was die Wirksamkeit anbetrifft, derzeit nicht bewertet werden können.
Angenommen, Sie stellen eine neue diagnostizierte MS-Patientin, einen neu diagnostizierten MS-Patienten erstmals ein. Welche Entscheidungskriterien ziehen Sie für die Therapiewahl heran? Und hat der Patientenwunsch Einfluss darauf?
Es gibt derzeit keinen Marker, der uns das individuelle Therapieansprechen vorhersagen kann. Und es gibt auch keinen Marker, der bei Diagnosestellung die Prognose dieser einzelnen Person vorhersagen kann. Das Einzige, was wir sagen können, dass auf Gruppenebene manche Faktoren sich langfristig günstig und manche Faktoren sich langfristig ungünstig auswirken. Beispielsweise junges Alter bei Therapiebeginn kann potenziell zu einer früheren Behinderung führen. Hohe Erkrankungsaktivität, viele Schübe, viele Läsionen im MRT sind potenziell prognostisch ungünstiger. Umgekehrt ist hohe Erkrankungsaktivität in den ersten Erkrankungsjahren, das sind in erster Linie jene Patientinnen und Patienten, die besonders gut auf Therapien ansprechen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es tatsächlich für die einzelne Person, auch wenn ich all diese Faktoren kombiniere, ich nicht sicher vorhersagen kann, wie sich die MS entwickelt und wie diese Person auf die Therapie ansprechen wird. Letztlich ist es so, dass weltweit relativ viele verschiedene Ansätze zur Therapie der MS zugänglich sind. Die deutschsprachige Community ist eher vorsichtig, beginnt eher mit einer moderat wirksamen Therapie, während beispielsweise in den USA, und da gibt es eine ganz schöne Studie aus dem heurigen Jahr, bereits 2/3 der Patientinnen und Patienten mit einer hochwirksamen Therapie schon als Erstlinientherapie behandelt werden. Mein Ansatz ist der, dass ich auch eher im Sinn einer frühen hochwirksamen Therapie entscheide, mit Sicherheit auch auf dem Hintergrund, dass wir natürlich ein ganz selektives Patientengut bei uns im AKH haben. Das sind Patientinnen und Patienten mit zum Teil sehr frühem Erkrankungsbeginn und hochaktiver MS, sprich viele Schübe, viele Läsionen an prognostisch ungünstigen Stellen. Also ich verfolge das Konzept einer frühen hochwirksamen Therapie, nicht in allen, aber in vielen Fällen.
Eine weitere wichtige Frage ist sicher auch, wie man als Neurologe MS-Patientinnen und Patienten optimal begleitet. Was würden Sie da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diesbezüglich mit auf den Weg geben?
Sie müssen sich vorstellen, dass die Diagnose Multiple Sklerose das Leben der betreffenden Person in den allermeisten Fällen einfach auf den Kopf stellt. Und auch dann, wenn der erste Schub abgeklungen ist und keinerlei Behinderung sichtbar ist. Aber der Begriff MS macht was mit unseren Patientinnen und Patienten. Dementsprechend sind auch viele Fragen da. Und es gibt viele Zugänge zur Erkrankung, es geistern viele Bilder herum. Jeder, der MS hat, sitzt irgendwann im Rollstuhl und so weiter. Das heißt, wir müssen zunächst einmal diesen Ängsten und Gedanken rund um die Diagnosestellung wirklich begegnen und auch ausreichend Zeit dafür aufwenden. Meine Erfahrung ist, wenn ich am Anfang mit den Patientinnen und Patienten viel spreche und sie relativ kurzfristig zu Terminen einlade, dass dann auch so im Hinten nach nicht so viel Unsicherheit auftritt. Und das finde ich ganz wichtig. Das heißt, die Kommunikation mit den Betroffenen ist ein ganz wichtiger Faktor. Auch die Tatsache, dass natürlich hilft, aber nicht immer möglich ist, dass sie bei einer Person sind und letztlich, dass man auch versucht, letztlich ein positives Bild darzustellen, weil die Prognose der Multiplen Sklerose hat sich in den letzten 25 Jahren tatsächlich radikal verändert. Die MS ist eine Erfolgsgeschichte der Neurologie, was wir vor 25 Jahren alles nicht konnten und was wir jetzt alles können, hat sich so positiv entwickelt, dass wir für die meisten Patientinnen und Patienten, die jetzt mit MS diagnostiziert haben, sagen können, okay, wir können ihre Erkrankung behandeln, so dass sie ihr Leben mit Beruf, Familienplanung und so weiter in den allermeisten Fällen gestalten können, so wie sie das möchten.
Ein Problem, das auch viele Patientinnen und Patienten beschäftigt, sind kognitive Störungen. Welche Möglichkeiten gibt es hier, um die Kognition im Alltag von MS-Patientinnen bestmöglich zu erhalten?
Ja, die kognitiven Störungen sind tatsächlich ein Problem, weil sie sind nicht sichtbar. Ja, wenn ich eine Lähmung habe oder Doppelbilder oder Gleichgewichtsstörungen habe, sind die sichtbar und es nimmt mir jeder ab, dass ich eine Beeinträchtigung habe. Kognitive Störungen dazu gehören die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, aber auch Gedächtnisstörungen und Probleme beim Handlungsplanen wirken sich extrem negativ auf den Alltag, insbesondere auf die Berufsfähigkeit aus und sind mit Sicherheit neben anderen Gründen einer der wichtigen Gründe, warum viele trotz letztlich fehlender oder nur geringer motorischer Beeinträchtigung nicht so gut arbeitsfähig sind. Nicht? Um kognitive Probleme hintanzuhalten, ist das Allerwichtigste eine effiziente Therapie. Nicht? Es gibt ein paar Subgruppenanalysen aus den Zulassungsstudien, die gezeigt haben, dass unter besser wirksamer Therapie die kognitiven Veränderungen tendenziell sich besser entwickeln als unter schlechter wirksamen Medikamenten. Zum Beispiel hat sich das für Ozanimod gezeigt. Es gibt aber auch Daten aus anderen Studien wie mit Fingolimod oder auch Natalizumab.
Werfen wir zum Schluss vielleicht noch einen Blick in die Zukunft. Welche therapeutischen Ansätze und Therapieziele erwarten Sie da? Wo liegen noch unerfüllte Bedürfnisse in der MS-Therapie?
Was wir gut im Griff haben, ist die Behandlung der entzündlichen Aktivität. Das heißt, wir können die Anzahl der Schübe reduzieren, wir können die Anzahl neuer Entzündungsherde im MRT reduzieren, wir können die Anzahl Kontrastmittel aufnehmender Läsionen reduzieren, zum Teil fast um 98%. Was wir nicht so gut können, ist die degenerative Komponente MS, sprich auch die schubunabhängige Verschlechterung einer neurologischen Beeinträchtigung zu beeinflussen. Zum Teil ist natürlich diese Neurodegeneration entzündungsgetrieben. Das heißt, wenn wir antientzündlich gut vorgehen, können wir auch einen Teil der Neurodegeneration gut beeinflussen. Aber das Thema der des Stoppens oder Aufhaltens von axonaler Degeneration, Hirnvolumensverlust bis hin zu dem Fördern von remyelinisierenden Maßnahmen oder auch Restauration in weiter Zukunft. Da ist noch Handlungsbedarf.
Frau Professor Korneck, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.